Ein freundliches Moin aus dem Norden und herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast Ihrer Besamex Versandapotheke. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Lars. Wir sind die Moderatoren dieses Podcasts und lassen hier für Sie regelmäßig unsere pharmazeutischen Kollegen und Kolleginnen zu spannenden Gesundheitsthemen zu Wort kommen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Besamex Gesundheitspodcasts. Ich begrüße bei uns hier im Studio Britta Kurb. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Michael.
Schön, dass du da bist. Britta, du warst schon einmal bei uns hier im Studio zu Gast. Vielleicht kann sich der eine oder andere Hörer daran erinnern. Ansonsten kann er die Folge gerne nochmal nachhören. Ich darf dich trotzdem nochmal kurz vorstellen. Du bist Heilpraktikerin seit 1999. Du machst systemische Paar- und Familientherapie und hast deine eigene Praxis in Seevetal, südlich von Hamburg.
Ja, das ist genau richtig. Ja.
Und darüber hinaus bist du auch ärztlich geprüfte Fastenleiterin.
Auch das stimmt.
Und genau darum soll es jetzt gehen, um das Thema Fasten. Also wir sprechen nicht darüber, eine bestimmte Diät zu machen, sondern es geht wirklich um den Verzicht auf feste Speise für eine gewisse Zeit. Und da gibt es in diesem Zusammenhang zwei unterschiedliche Definitionen mindestens. Das sogenannte Heilfasten und das Fasten für Gesunde. Jetzt soll es um das Fasten für Gesunde gehen, aber mehr möchte ich auch nicht vorwegnehmen, denn dazu haben wir ja dich als Expertin heute hier im Studio. Erzähl uns doch, wie bist du persönlich zum Fasten gekommen? Was hat dich dazu motiviert oder davon überzeugt, dich damit zu beschäftigen, das selbst zu machen?
Ich war lange Zeit der Überzeugung, ohne Essen nicht überleben zu können und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, da ich ja ohne Essen immer schlechte Laune hatte und auch ich wandere gerne und auch da morgens ohne Frühstück loswandern, da war eigentlich für mich schon die Welt zu Ende sozusagen und mein Spaß am Wandern schon herabgesetzt. Und in meiner Praxis führe ich ja
Kann ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen, sowas.
Kannst du nicht nachvollziehen? Oh, ne?
Nee, ich glaube, das geht uns allen so.
Ja, ja, genau.
Wenn der kleine Hunger kommt,
ne, dann
wird man ein bisschen grantig.
Wird man grantig, genau.
Schnell, ja.
Sehr schnell grantig, das ist es. Hm. Nun habe ich in meiner Praxis immer mal Leute begleitet, die gefastet haben, weil ich ein Darmreinigungsprogramm durchführe und das haben die für sich genutzt. Mhm. Und die waren irgendwie gut gelaunt und so ganz entspannt. Hm. Und das fand ich merkwürdig. Und dann haben sie auch noch gesagt, sie hätten gar keinen Hunger.
Also gar nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellen würde.
Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ja. Und immer wieder und jedes Mal wieder so gut gelaunt, entspannt. Und irgendwann bin ich so neugierig geworden, dass ich gesagt habe, so, jetzt will ich es wissen.
Das war der Motivationsschub.
Egal, ich probiere das jetzt aus. Ich glaube nicht dran, aber ich mache es.
Ja, das war also der Motivationsschub für dich auch, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gut, ich hatte eben schon erwähnt, man unterscheidet Heilfasten, Fasten für Gesunde. Um welche Fastenmethode geht es heute im Interview? Was wirst du herausstellen?
Ja, heute geht es wirklich um das Fasten für Gesunde nach Otto Buchinger und Helmut Lützner.
Okay. Was gibt es denn über die beiden zu berichten?
Otto Buchinger studierte erstmal Jura und später Medizin und war als Militärarzt tätig. Er selbst ist an rheumatischer Arthritis erkrankt und wurde durch das Fasten beschwerdefrei.
Ah.
Und daraufhin widmete er sich dann dieser Entwicklung dieses medizinisch fundierten Fastens.
Mhm. Ja,
und
spannend.
Gilt heute als der Begründer des medizinischen Heilfastens.
Okay, ja. Und der Helmut Lützner, was gibt es über den zu berichten?
Der war Internist und Facharzt für Physiotherapie und promovierte über die sogenannte Kneippsche Medizin.
Ja.
Und der lernte das Fasten durch seine Eltern schon kennen. Die haben im Harz gefastet.
Mhm.
Er war 12 Jahre fastenärztlich tätig und gilt so als der unmittelbare Nachfolger von Otto Buchinger. Später so wurde er Chefarzt an der Kurklinik in Überlingen. Und was er entwickelt hat, was er geschrieben hat, so muss ich sagen, ist das Buch Wie Neugeboren durch Fasten. Mhm. Und das war natürlich super, weil er damit das Fasten sozusagen der Allgemeinheit nahegebracht hat. Und dann hat er noch die Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung gegründet und auch die DFA.
DFA, da musst du es mal abholen. Was bedeutet das für den nicht
eingeweihten? Ja, stimmt. Das ist die Deutsche Fastenakademie. Dort werden FastenleiterInnen ausgebildet. Ja. Das ist ein Portal, wo man FastenleiterInnen finden kann für Kurse. Mhm. Und gibt es auch immer Informationen rund um das Fasten.
Mhm. Ja. Kannst du denn was zu den Kernprinzipien sagen, die hinter dem Fasten für Gesunde stehen?
Ja, ich finde, das drückt der Helmut Lützner ganz gut aus. Er spricht davon, Fasten bedeutet nicht Entbehrung. Fasten heißt Reinigung von Körper, Geist und Seele.
Also kann man sagen, dass die beiden, Buchinger, Lützner, Urväter des Fastens für die Allgemeinheit sind?
Ja, so kann man das nennen.
Ja, gut. Obwohl, wenn ich es mir so richtig überlege, der Begriff Fasten, der ist eigentlich schon alt. Der findet ja eigentlich in fast allen Weltreligionen Erwähnung, egal ob Buddhismus, Christentum, Islam, Judentum. Da findet man überall Bezüge zu dem Thema. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel gibt es im Bibelbericht oftmals Erwähnungen, das trauernde Fasten. Und hier in unserem Kulturkreis kennt man diese Gewohnheit, dass man nach der ausschweifenden Faschingszeit oder Faslamzeit, je nachdem, wo man in Deutschland lebt, die Leute gerne dann auch fasten, gerne oder ungern, aber das ist so eine Tradition, kann man sagen. Ne?
Ja.
Was man auch beobachten kann, oftmals fasten Menschen im Übergang vom Winter so zum Frühling, so, das ist so die Fastenzeit. Also eigentlich ja nichts Neues, könnte man sagen. Das Fasten wurde aus dieser religiös-traditionellen Überlieferung verwissenschaftlich und hat seinen Platz, seine Anerkennung in der Medizin gefunden.
Ja, das trifft es gut.
Lass uns doch ein bisschen drüber sprechen, was bedeutet es denn zu fasten?
Fasten heißt, das ist der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung für einen begrenzten Zeitraum.
Ja.
Das ist so die Definition der Deutschen Fastenakademie und der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung.
Also gar nichts essen.
Doch, flüssige Nahrung in Form von Tee, Wasser, Säfte, Obst, Gemüsesäfte sind gemeint und Brühe werden zu sich genommen, bis zu maximal 500 Kalorien.
Ja.
Und gefastet wird beim Fasten für Gesunde maximal 10 Tage.
Ja, 500 Kalorien. Wenn ich jetzt das in Butterbrote umrechnen würde.
In Butterbrote? sind nicht allzu viele. Nee.
Aber es ist immerhin etwas. Also.
Und unser Körper, das finde ich so spannend, ist ja in der Lage, mit Mangelsituationen gut umzugehen. Das ist wie so ein genetisches Programm, was wir in uns haben und nutzen können und was man eben beim Fasten dann aktiviert. Der Körper nutzt dann sozusagen in dieser Zeit die Nährstoffe aus seinen Reserven zu nehmen.
Also du meinst, der Körper hat da schon so ein Programm, um damit richtig umzugehen?
Ja.
Aber gibt es denn nicht andere Möglichkeiten, seinem Körper was Gutes zu tun? Warum denn ausgerechnet fasten?
Ja, damit wir gesund überleben können. Okay. So würde ich das beschreiben. Weil wie gesagt, mit Mangel, das ist ja das, ich finde das Verrückte, mit Mangel kann unser Körper gut umgehen. Ne?
Ja.
Für den Überfluss, den wir ja heute haben, hat der Körper eigentlich noch unzureichende Mechanismen, um unser Überleben sozusagen zu sichern. Das finde ich schon bemerkenswert. Und was entsteht daraus aus unserem Überfluss? Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Hyperlipidämie, also zu viel Fett im Körper, im Blut, Gicht, Übergewicht, um nur einige zu nennen, ne? Und all das sind Erkrankungen unseres Wohlstandes, nicht des Mangels.
Die Natur macht es uns ja eigentlich vor. Es gibt immer Phasen der Ruhe, der Winter im Vergleich zum Sommer, die Nacht im Vergleich zum Tag. Und wir Menschen, wir sind in diesem jetzt so einem Überfluss. Ne? Wir gönnen uns eigentlich selten mal eine Pause.
Das stimmt. Und du fragtest ja danach, warum ausgerechnet Fasten? Weil Fasten uns dabei hilft, unsere Ess- und Lebensgewohnheiten, was esse ich, wie viel, wovon, zu überdenken. Und wir spüren einfach auch mal wieder, wann wir satt sind. Und zwar satt, nicht voll. Mhm. Man sagt immer im Fasten, so wenn dieser kleine erste Aufstoßer kommt, dann ist man schon satt.
Ja.
Und meistens essen wir uns voll.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht gemein.
Ja, ne? das kann nicht gemein sein. Ich höre daraus, wir können das, aber welchen Gewinn habe ich denn, wenn ich auf feste Nahrung verzichte?
Weil die überfüllten Speicher, die wir aufgrund unseres Wohlstandes uns erarbeitet haben oder angegessen haben, werden geleert. Ne? Oft steht ja beim Fasten immer so das Thema Gewicht im Vordergrund. Dabei ist das letztlich nur ein Nebeneffekt.
Aber ist es isoliert zu betrachten? Ich verzichte jetzt einfach mal auf Nahrung oder ist es mehr?
Na, der Helmut Lützner bringt das eigentlich gut auf den Punkt. Ne? Der sagt nämlich, Fasten betrifft den ganzen Menschen, jede einzelne seiner Körperzellen und seine Seele und seinen Geist. Das macht das Fasten zur ganzheitlichen Methode. Das heißt, das Fasten wirkt eigentlich nicht nur auf unseren Verdauungstrakt und Stoffwechsel, sondern
kann man das irgendwie runterbrechen auf verschiedene Bereiche oder verschiedene Ebenen?
Ja, das kann man. Man spricht im Fasten von drei Dimensionen oder Ebenen des Fastens. Ne? Einmal schaut man auf die medizinisch-körperliche Ebene, dann gibt es die mitmenschlich-psychosoziale Ebene, so wird es genannt, oder die spirituell-geistige Dimension.
Ja, dann lass uns mal diese drei Ebenen, die du eben aufgezählt hast, ein bisschen erläutern. Wie wirkt denn das Fasten auf den Körper, auf die medizinisch-körperliche Ebene?
Wie schon gesagt, überfüllte Speicher werden geleert. Das heißt, die Leber, die Galle, die Niere, die Haut, die Lunge, der Darm werden entlastet.
Ja.
Was passiert jetzt im Organismus weiter?
Ich kann mir vorstellen, wir haben es ein bisschen leichter, so im Wenn der Körper entlastet ist?
Ja, wenn der Körper entlastet, setzt ein, dass zum Beispiel der Cholesterinspiegel sinkt.
Ja.
Ne? Der Blutdruck kommt zur Ruhe. Das Hormonsystem, was ja immer sehr aktiv ist, wird reguliert, wird positiv beeinflusst. Und das Immunsystem wird gestärkt. Wie genau, weshalb, kommen wir aber noch zu.
Hört sich ein bisschen so an, dass wir eigentlich mehr Energie und Leistungsfähigkeit haben.
Auf jeden Fall. Was noch spannend ist, finde ich, dass Entzündungsparameter runtergehen. Das Bindegewebe wird gestrafft, die Gelenke werden entlastet und natürlich das Gewicht reduziert sich auch. Was ich auch sehr angenehm finde aus eigener Erfahrung und auch aus den Berichten von Fastenden weiß, das Riechen, Schmecken, Hören, Sehen, Fühlen wird verfeinert. Wir bekommen, unsere Sinne werden geschärft. Und wenn dann am Ende des Fastens das sogenannte Fastenbrechen stattfindet, dann ist so dieser Apfel, den man dann zu Beginn zu sich nimmt, eine Explosion im Mund.
Mm.
Und diese Süße erleben wir noch mal, das Riechen des Apfels, das Schmecken des Apfels, erlebt man noch mal ganz neu.
Ganz neu, ja, weil es ist ja ein Verzicht auf andere Reize.
Ja.
Mhm.
Schön ist auch, dass die Stimmung sich verbessert, bis hin zu diesem sogenannten Fastenhoch.
Ja.
Und na klar, wir haben mehr Energie und sind leistungsfähig.
Ja. Ja, schön. Das ist eigentlich schon Ansporn genug, würde ich sagen, das mal auszuprobieren. Aber wie ist die Auswirkung im zwischenmenschlichen Bereich?
Während dieser Zeit des Fastens können wir wieder lernen, unserem Körper zu vertrauen. Ich habe das bei mir beschrieben. Ich kann ohne Frühstück wandern und es passiert nichts Schlimmes. Und diese Erfahrung, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich nicht esse, ich kipp nicht um oder ich bin nicht arbeitsfähig.
Man bekommt ein ganz anderes Vertrauen zu
sich selbst. Wie gesagt, man bekommt ein ganz anderes Vertrauen wieder in seinen Körper und achtet auch anders wieder auf sich. So. Und Man schaut natürlich, wenn ich gut auf mich achte, schaue ich auch anders auf meine Mitmenschen. Wenn ich auf mich und die Mitmenschen anders schaue, gucke ich auch anders in die Welt, in die Gesellschaft, in die Umwelt. Und manchmal ist es ja auch so, dass da wir so eine hohe Sensibilität in dieser Zeit entwickeln, dass manchmal auch so Themen, ich sage mal problematische Situationen sich auch mal melden. Und wir haben halt in dieser Zeit die Möglichkeit, mal andere Blickwinkel einzunehmen und uns neu zu ordnen und uns neu auszurichten.
Man kann sich auf seine Stärken und Talente konzentrieren.
Ja, genau.
In welcher Hinsicht hat Fasten eine Auswirkung auf unseren Geist?
Also bei manchen Menschen wird die spirituelle oder religiöse Ebene besonders angesprochen. Die beschreiben das so, dass sie sich wieder so der Natur mehr verbunden fühlen. Und manche fühlen sich auch, ja, ich sag mal, Gott wieder näher. Der Geist im Fasten ist ja so besonders offen für neue Erfahrungen. Ne? Das ist einfach ja, im Fasten mitgegeben. Ich finde ja so toll, dass die Fastenden erfahren können, welchen Gewinn sie haben, wenn sie freiwillig verzichten. Und welche Ebenen da angesprochen werden, wie wir eben besprochen haben, ist bei jedem dann unterschiedlich. Das ist ganz individuell.
Ja, ja, das ist schön, das beschreibt die ein bisschen so die theoretischen Zusammenhänge, den Nutzen, den Gewinn, dann, den man daraus hat. Ist eigentlich schon ein Ansporn. Für mich bleibt noch die Frage, woher nimmt denn der Körper die Energie für diesen Umstellungsprozess? Also das Leben geht ja weiter.
Ja, kommen wir so mal auf die Stoffwechselebene, auf diesen sogenannten Fastenstoffwechsel.
Ja, erstmal. Jetzt wird es biologisch.
Jetzt wird es biologisch, genau. Also während des Fastens haben wir ja erstmal 12 Stunden mehr Zeit zur Verfügung, die wir sonst für die Verdauung benötigen.
Da kann man eine ganze Menge andere Sachen machen, ne?
Ja. Aber besonders macht in diesen 12 Stunden der Körper eine ganze Menge.
Ja.
Er stellt sich nämlich erstmal um von äußerer Ernährung, also ich esse, auf innere Ernährung, ich nutze meine überfüllten Speicher. Die ersten 1 bis 2 Tage werden erstmal die Zuckerspeicher in der Leber und in der Muskulatur genutzt zur Energiegewinnung.
Ja, aber möchte ich das denn? Das hört sich so an, als würde ich Muskelmasse verlieren. Das will man ja eigentlich nicht unbedingt, oder?
Es stimmt. Kurzfristig ist das so, dass man Muskelmasse abbaut. Aber der Körper baut nur das ab, was weg muss, sozusagen.
Ja.
Was dann einsetzt, dass Fettsäuren freigesetzt werden und zu sogenannten Ketonen umgewandelt werden. Und diese werden dann von der Muskulatur zur Energiegewinnung genutzt. Auch dann nämlich das Gehirn und die Nervenzellen nutzen die Ketone. Dann gibt es lebenswichtige Organe, die mit Zucker versorgt werden müssen. Der Körper baut dann den Zucker aus Eiweißen, nur kurzfristig.
Ja.
Weil je länger wir fasten, je mehr sinkt der Bedarf an Zucker, weil die Ketone genutzt werden. Ja,
und diese Eiweiße kommen wahrscheinlich auch aus der Muskelmasse zum Teil.
Die kommen zum geringen Teil aus der Muskelmasse. Wir haben ja viel mehr Eiweiße. Du musst dir vorstellen, im Darm sind Eiweiße, das Immunsystem, die Immunzellen sind Eiweiße. Alle Eiweiße, die in irgendeiner Form defekt, kaputt sind, die auf den Müll gehören sozusagen, ja, die nutzt der Körper. Ja,
du hast am Anfang gesagt, eigentlich führt man flüssige Nahrung sozusagen zu. Aber könnte ich nicht ein bisschen so ein Hühnerei essen, wenn ich das ganz fein zerkaue, damit ich da genug.
Du hast Ideen. Du brauchst es nicht. Mach dir keine Sorgen. Du brauchst es nicht. Dein Körper schafft das für 5 Tage.
Ich habe noch ein bisschen Angst,
merkst du? Ja, ich merke schon. Aber die ist unbegründet. Weil, pass auf, ich erkläre es weiter. Ne? Das heißt, was setzt ein, wenn der Zuckerbedarf sinkt? Dann sinkt auch der Insulinspiegel.
Ja.
So. dann kommt schon mal Ruhe rein. Ne? Mhm. Und dann setzt nämlich ein sogenannter Eiweißsparmechanismus ein. Und das heißt, Bausteine aus den Eiweißen werden immer weniger benötigt. Der Körper bekommt dann ja noch Kohlenhydrate in Form von Säfte und Honig, damit lebenswichtige Strukturen wie das Herz und die Nervenzellen und die Muskulatur weiterhin auch mit Zucker versorgt werden. Und das führt eben auch dazu, dass Muskulatur nicht abgebaut wird. Das finde ich ist immer ein bisschen theoretisch natürlich zu erklären. Aber was man noch mal zusammenfassend sagen kann, im Fasten wird deutlich, dass es zu einem Rückgang der Eiweißnutzung kommt. Der Fettanteil am Energieverbrauch steigt deutlich und bis zu 150 Gramm reines Fett werden täglich im Fasten verbraucht. Und das holt er sich wirklich aus den Reserven, aus dem Bauchfett, aus dem Fett, was um die Organe liegt, was das ungesunde Fett ist. Und das Gehirn, das ist noch interessant, finde ich, benötigt ja am meisten Zucker vom ganzen Organismus täglich. Also 150 Gramm. Also wir verbrauchen eigentlich mehr Zucker für, ich sag mal, Arbeit mit dem Gehirn als mit körperlicher Arbeit. Je länger wir fasten, je weniger Zucker braucht auch das Gehirn. Dann braucht es nämlich nur noch ca. 80 Gramm. Und was dann eigentlich, das finde ich das Oberspannendste ist, dass der Körper während des Fastens seine defekten Zellfragmente, defekte Eiweiße, umwandelt zu neuen Zellbaustoffen. Und das macht nämlich so eine Reinigung der Zelle und das nimmt der Körper dann, um wieder neue Energie für sich zu gewinnen. Also alles, was unbrauchbar ist und schädlich ist, also der gesamte Zellmüll wird recycelt. Und diesen Prozess, den nennt man Autophagie.
Ja, wow. Der Körper hat es schon drauf. Also das war spannend und ich muss sagen, du hast mich beruhigt. Also ich habe jetzt nicht mehr so...
Brauchst kein Ei mehr. Ja.
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Heilfasten und dem Fasten für Gesunde?
Das Heilfasten wird unter Anleitung von einem Arzt, Ärztin durchgeführt und dauert 3 Wochen und wird in der Fastenklinik durchgeführt.
Okay, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Möglichkeit, um bei bestimmten Krankheiten therapeutisch zu unterstützen.
Perfekt. Perfekt, ja genau. Und das Fasten für Gesunde, das wird, man nennt es ja, in Eigenverantwortung durchgeführt und dauert 5 bis 10 Tage. Heißt, mache das eigenständig für mich, aber auch, wenn ich mich an eine Gruppe wende und einen Fastenleiter begleitet, bleibt die Verantwortung bei dem Fastenden selbst.
Ja, wenn man dann doch mal so, ich sage jetzt mal, Heißhunger bekommt oder... Vielleicht ist auch der bessere Begriff, wenn man in eine Fastenflaute kommt. Was sind deine Tipps? Wie kann man damit umgehen?
Also erstmal ist ja Heißhunger, finde ich, überhaupt nicht das richtige Wort, weil Hunger, ganz ehrlich, haben wir nicht in unserer Gesellschaft. Appetit, finde ich, trifft es schon eher. Mhm. Es ist aber so, sobald wir den Darm gereinigt haben und der Darm zur Ruhe kommt, haben die Fastenden keinen Hunger mehr.
Darf ich da nochmal einhaken? Also das, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie bekomme ich denn meinen Darm zur Ruhe?
Ja, die Initialzündung, sagen wir ja immer fürs Fasten, ist der Glauberzauber, also das Glaubersalz. Das ist ein Abführmittel, was geschluckt wird sozusagen mit einer Menge an Flüssigkeit und das reinigt sozusagen den Darm. Mhm. Und wenn der Darm dann entleert ist, setzen so diese ganzen Mechanismen, die ich vorhin geschrieben habe, dass die Speicher geleert werden, die Ketone zur Energiegewinnung genutzt werden, das setzt dann peu à peu ein.
Und die Folge davon ist dann auch, dass keine Verdauung im Darm so in der gewohnten Form stattfindet und man auch dieses Hungergefühl gar nicht erst hat.
Das legt sich, wenn der Darm nämlich leer ist, kommt er zur Ruhe. Wir haben dann weniger Darmbewegung.
Also ich kann mir vorstellen, dieser, wie du es eben genannt hast, Glauber, Zauber, ist etwas, was man gerne verhindern möchte. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den viele machen, die Fasten für sich machen, dass man da zu Beginn quasi nicht gründlich genug vorgeht.
Nicht gründlich genug und auch das Glaubern muss gut angeleitet werden. Mhm. Also viele nehmen dann zu wenig Flüssigkeit zu sich. Und wenn wir beim Glaubern, wie wir das nennen, zu wenig trinken, dann holt er sich die ganze Flüssigkeit sozusagen aus dem Körper und entzieht dem Körper viel Flüssigkeit. Und dann gehst du natürlich, wirst du schlapp und dann kommen Kreislaufprobleme. Trinkst du aber ausreichend dabei, lässt sich das verhindern. Und das sind so Tücken, die Fastende gerne übersehen und dann von schlechten Fastenerlebnissen reden. Muss aber nicht sein. Ja. Wenn der Darm zur Ruhe kommt, hast du keinen Hunger und dann die Ketone, die der Körper zur Energiegewinnung nutzt, die senken auch das Hungergefühl.
Ja, und wenn man es falsch macht, wird man es mit Sicherheit kein zweites Mal machen wollen.
Und wenn du dann natürlich ein Ei isst, sage ich mal, muss der Darm sich bewegen und kommt nicht zur Ruhe. Und so ein halbruhiger Darm, falsch gefüttert, boah, das macht Bauchweh.
Ja, siehst du, jetzt habe ich das mit der Darmberuhigung gut verstanden. Also hilfreich ist es, eine gute Anleitung fürs Fasten zu haben.
Ja.
Wie lange dauert denn so eine Fastenkur?
Insgesamt 9 Tage.
Ja.
Du kannst zu Hause am Wohnort fasten natürlich, berufsbegleitend kannst du fasten oder eben auch dazu verreisen. Wie ist jetzt der Ablauf?
Das war meine Frage, ne?
Das war ja die Frage. 9 Tage insgesamt. Und begonnen wird mit zwei Entlastungstagen. Da stimmt man... bereitet man den Körper mit leichter Kost schon mal vor. Man verzichtet schon mal auf Alkohol, auf Schokolade und auf fettreiche Speisen. Dann folgt die Darmreinigung, der Glauberzauber.
Ja.
Das ist so die Initialzündung oder der Start in die 5 Fastentage. Dann gibt es Tee, Wasser, Obst, Gemüsesäfte und Gemüsebrühe werden dann zu sich genommen.
Ist das Fasten einfach nur das Verzichten auf Essen oder was macht man mit der gewonnenen Zeit? Gibt es da noch ein paar sinnvolle Hinweise?
Also langweilig wird es im Fasten auf keinen Fall, weil es gibt täglich Bewegungseinheiten, immer wie Wandern oder Übungen zur Anregung von Herz-Kreislauf. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Jeder Fastenleiter hat auch so seine Präferenzen, was er macht. Auf jeden Fall gibt es Übungen aus den Bereichen Koordination, Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Ne? Das gibt Möglichkeiten, also wie ich sagte schon, das Wandern, es kann aber auch Yoga sein, es kann auch physiotherapeutische Übungen sein. Ne? Jeder hat da so seine Formen, das Fasten zu unterstützen. Mhm. Was immer dabei sind Entspannungsübungen, Atemübungen, Meditation, natürlich Informationen rund ums Fasten und immer jeden Abend auch im Vortrag oder am Tag einen Vortrag zu Ernährungsthemen und auch tägliche Fastengespräche, wer es benötigt, ne? Um auch ebenfalls Themen aufploppen, Unterstützung benötigt wird. Kann auch jeder mit seinem Fastenleiter ins Gespräch kommen.
Wenn man sich so einer Fastengruppe oder einem Fastenleiter anvertraut, wenn man das autodidaktisch machen wollte, würde ja auch gehen, könnte man ja auch so Entspannungsübungen oder sowas machen. Hast du vielleicht eine Literaturempfehlung, wo man sich einlesen kann in das Thema?
Also da finde ich immer das Buch gut von Helmut Lützner, das Fasten, Neugeboren durch Fasten.
Ja.
Und da gibt es wirklich, es ist mein Lieblingsbuch, weil es einfach gut erklärt ist, würde ich immer da schauen. Hinzu kommt ja noch, wenn wir jetzt von diesen ganzen Übungen sprechen, dass man im Fasten auch, um Fastenflauten, also Fastentiefs abzufangen und auch den Prozess dieser Reinigung von Haut, von Lunge, von Leber, Niere unterstützt, gibt es immer die Maßnahmen wie Trockenbürsten, wie Kneippsche Anwendung, also Wasseranwendung, Die Zunge wird gereinigt, Leberwickel werden durchgeführt. Und das Fasten wird auch noch weiter unterstützt, nicht nur eben am Anfang durchs Glaubern, sondern durch Einläufe. Und das Ganze wird natürlich angeleitet und dass so ein bisschen auch diese Sorge, wie geht das, schaffe ich das, kann ich das, das ist mehr in den Köpfen, im praktischen Umgang macht das einen Heidenspaß auch. Mhm.
Für wen kommt denn so eine Fastenkur in Frage?
Ja, da gibt's so eine Leitlinie wieder von der Ärztegesellschaft, dass Menschen fasten dürfen, also das Fasten für Gesunde machen dürfen, die gesund sind, sich wohlfühlen, die nennen das funktionstüchtig sind, keine Medikamente brauchen. Und die Menschen müssen natürlich seelisch und geistig stabil sein und entscheidungsfähig, weil Fasten für Gesunde wird in Eigenverantwortung durchgeführt. Ne?
Ja. Wer sollte das denn besser bleiben lassen?
Also Untergewichtige natürlich, Menschen mit Essstörungen, das könnte das nochmal triggern. Ja. Ja. Menschen mit psychischen Erkrankungen, Schwangere, alte Menschen, Menschen, die kontrollpflichtige Medikamente einnehmen, Stillende, Kinder, Jugendliche und Menschen mit fortgeschrittenen Herzerkrankungen, auch anderen fortgeschrittenen Erkrankungen und Suchterkrankte sollten nicht fasten.
Ist es empfehlenswert, das mit dem Arzt abklären zu lassen, bevor man in so eine Fastenkur startet?
So, wer Unsicherheiten hat, kann das natürlich mit seinem Arzt abklären. Wer sich an eine Fastenleiterin wendet, kriegt sowieso einen Fragebogen. Und da wird abgefragt, so verschiedene Situationen, ob Medikamente eingenommen werden, ob es Erkrankungen gibt. Und daran kann dann die Fastenleiter oder Fastenleiterin auch erkennen, ob derjenige geeignet ist fürs Fasten. Ja. Gibt es Unsicherheiten, wird ein Arzt hinzugezogen.
Also jetzt läuft diese Aufnahme hier, das ist die Nachaufnahme zu unserem Podcast von neulich. Britta, du hast so ein schönes Fazit gefasst am Ende dieser Folge und wir haben die Folge damit so schön abgerundet, aber jetzt ist uns doch aufgefallen, wir haben so ein paar Punkte nicht detailliert genug erklärt. Da wollen wir noch ein bisschen nachliefern jetzt.
Ja, das hat mir fast schlaflose Nächte gemacht, weil es ist ja nicht nur wichtig zu wissen, wie die 5 Fastentage verlaufen, sondern es ist ja auch die Zeit danach ist ja die entscheidende, weil damit verlängern wir ja letztlich unsere tolle Zeit des Fastens. Und deshalb möchte ich da jetzt nochmal drauf eingehen. Nach den 5 Fastentagen, also mit Tee, Wasser, Saft und Brühe, mit den ganzen fastenunterstützenden Maßnahmen, folgen dann die Aufbautage. Fastenaufbautage sind auch Fastentage. Das heißt, dass wir mehr trinken sollen und dass wir uns bewegen sollen, das bleibt natürlich auch in den Aufbautagen und auch in der Nachfastenzeit. In den beiden Aufbautagen wird langsam die Kost wieder aufgebaut und dies beginnt mit dem Fastenbrechen. Das klingt gewaltig, ist aber, wir beginnen ganz vorsichtig wieder zu kauen, über das Kauen die Verdauungssäfte erstmal wieder anzuregen, damit dann natürlich der Darm wieder in Bewegung kommt und wir wieder gut in die Ernährung von außen starten. Mhm. Dazu benutzt man klassischerweise einen Apfel und der wird dann langsam gekaut, 30 Mal gekaut.
Ich glaube, der schmeckt so gut wie lange nicht. Ne?
Der schmeckt so gut wie lange nicht. Die Süße ist eigentlich einfach eine wunderbare Geschmacksexplosion. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem Mittagessen, mit einer leichten Suppe. Abends gibt es dann schon wieder Gemüse. Und am dem ersten Tag nimmt man noch kein Fett zu sich. Am zweiten Tag kommt ein bisschen Rohkost wieder dazu und auch ein bisschen Öle und auch wieder Gemüse, Fisch und Fleisch und Käse lässt man noch weg. Ab dem dritten Tag kann man das auch langsam zuführen und so peu à peu kommt man wieder in die Ernährung von außen. Mhm.
in die Normalität möchte man so schnell ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Man möchte ja schon auch ein bisschen nachhalten.
Es soll nachhalten und es ist ja auch eine Chance, vielleicht eine neue Normalität zu entwickeln, indem ich bewusster esse, mehr trinke, mich vielleicht mehr bewege. Da hat jeder dann nachher so seine Möglichkeiten oder seine Ideen, das Fasten oder die Fastenzeit zu verlängern und dabei trotzdem zu essen. Wenn wir die Aufbautage dann haben und in die Nachfastenzeit weiter starten, dann ist es ja immer ganz gut zu wissen, was mache ich denn jetzt? Gibt es noch einen Trick oder einen Tipp?
Ja, ne? Hast du vorhin schon mal.
Du magst das ja immer ganz gerne, dass ich Tipps gebe. Genau. Ne? Das ist dir ja wichtig. Und klar, die brauchen wir auch.
Ja.
Mein Lieblingstipp, ich glaube, ich habe den schon ganz am Anfang mal gesagt, ist immer drauf zu achten beim Essen, wenn der kleine erste Aufstoßer kommt. Weil dann sind wir nämlich eigentlich schon satt. Der Körper braucht in der ersten Zeit nach dem Fasten ungefähr die Hälfte der Menge, die wir normalerweise zu uns nehmen. Und die macht uns satt. Des Weiteren, was kann man noch als guten Tipp geben? Vielleicht, um nicht gleich in so einen großen Teller, den großen Teller zu füllen, weil wir ja weniger Menge brauchen, aber unser Auge hat immer gerne einen vollen Teller, einen Kuchenteller zu nehmen und den schön zu füllen. Haben wir die Hälfte der Menge, aber fürs Auge ist viel drauf.
Das Auge ist ja
bekannt. Das Auge ist mit.
Ja.
Dieses häufige Kauen beizubehalten. Und wenn ich esse, esse ich.
Und dann nicht noch irgendwo anders rum.
Das hast du jetzt gesagt, aber genau so. Es gibt noch einen schönen Spruch, der heißt, iss nichts, was deine Urgroßmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte.
Wobei, da würde eine Menge aus dem Speiseplan wegfallen.
Frische Kost, selbst gekocht. Ach, es gibt viele Tipps.
Ja.
Dieses ausreichend trinken und natürlich die Bewegung beibehalten. Und nicht sagen, ach, Fasten zu Ende, dann kann ich mich wieder hinsetzen. Nein, Bewegung braucht der Körper, um den Stoffwechsel anzuregen, um auch geistige Ideen in die Tat umzusetzen.
Ja.
Also wir können, wenn wir etwas bewegen wollen im Leben, dann sollten wir uns bewegen.
Ja, ich habe gehört, Albert Einstein soll mal gesagt haben, das Verrückteste, was man annimmt, ist, dass sich etwas verändert, obwohl man jeden Tag das Gleiche tut.
Ja, also, so ähnlich. Ja, genau.
Ja. Das war jetzt der Kostaufbau. Ne? Das ist ja wichtig, damit man... Man würde sonst echt leiden, wenn man da zu schnell wieder Schweinebraten essen würde. Das wäre gar nicht gut.
Es ist, ja. Ich habe eine Patientin gehabt, die hat sich sozusagen im Ablaufplan vertan und hat den einen Tag früher gemacht und hat dann einfach schon zu viel Fett gegessen und rief mich an, es ging ihr so schlecht und was denn sei. Und ich musste erst mal forschen, weil ich weiß ja, wie ich den Plan erstelle und bis sie dann sagte, nö, ich habe Müsli gegessen mit Joghurt und so. Und das im Prinzip, obwohl eigentlich der Apfel dran war. Ne?
Ja, ja.
Die Verdauungssäfte müssen erst angeregt werden und dann geht es wieder weiter.
Ja. Sehr gut, dass wir diesen Fastenaufbau jetzt noch beschreiben. Haben wir noch was hinzuzufügen?
Ich guck mal auf meinen Lieblingszettel, um da nochmal zu schauen. Was hat Pfarrer Kneipp gesagt? Zur Nachfastenzeit, wenn du merkst, du hast gegessen, hast du schon zu viel gegessen. Und ich glaube, dieses Gespür, was wir ja entwickelt haben in der Fastenwoche, dieses Körpergefühl weiter zu nutzen, indem wir spüren, wann bin ich satt, indem wir spüren, würde mir jetzt eine Bewegung gut tun, indem wir darauf achten, weiterhin ausreichend zu trinken, auch den Leberwickel, das Trockenbürsten noch weiterzuführen. Das sind so einfache Möglichkeiten, um den Körper zu unterstützen, wirklich gesund zu bleiben. Hm. Wirklich gesund zu bleiben, nachhaltig, natürlich gesund zu bleiben.
Man möchte und kann man ja nicht immer so einen Aufwand betreiben, sage ich jetzt mal.
Das stimmt.
7 Tage oder 9 Tage?
Die, Insgesamt dauert die Kur ja oder der, ja, die Kur ja 9 Tage, was aber auch eine gute Möglichkeit ist, einen Entlastungstag in der Woche zu machen.
Aha, ja.
Manche machen Obsttag oder Gemüsetag. Man kann aber auch einen Tag sagen, ich faste nochmal. Wäre auch eine schöne Möglichkeit, um diesen Prozess.
Das würde in der Praxis wie aussehen? Und da muss man ja auch wieder ausleiten.
Nein. Einfach mal so ein Kurzreset ohne Darmreinigung.
Ne? Kann man mal am Wochenende einfügen.
Zum Beispiel.
In den Alltag.
Zum Beispiel. Ne? Das finde ich eigentlich auch eine schöne Möglichkeit.
Ja.
Und wenn man dann noch darauf achtet, sich überwiegend basisch zu ernähren, 2/3 sollen aus Basen bestehen, der Ernährung, und 1/3 aus Säure, das kriegen wir schon, wenn wir überwiegend uns von Obst oder von Obst und Gemüse ernähren und den Fleischanteil und den Brotanteil geringer halten.
Mhm.
Dann sind wir schon, um es nicht zu kompliziert zu machen, sonst guckt man wieder auf Listen und womöglich fällt man noch an, Kalorien zu zählen. Das muss alles gar nicht sein.
Ja, zum Thema Säure-Basen-Ernährung haben wir schon eine Folge. Da kann man auch nochmal reinhören.
Ja, wunderbar.
Wenn man sich das nochmal in Erinnerung rufen möchte. Aber so haben wir jetzt zum Thema Fasten eine ganz tolle Anleitung bekommen. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir auch fürs schöne Interview wieder und freue mich schon auf weitere Interviews.
Da freue ich mich auch. Danke dir.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie gerne bei unserer nächsten Folge wieder rein.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Apotheke bringt's.